Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften, dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol. Heute mit Irene Schlechtleitner.
Herzlich willkommen beim Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirols, heute aus dem Architekturbüro Studio Franz im Salon. Mein heutiger Studiogast sitzt ganz entspannt mir gegenüber, Franz Costa. Herzlich willkommen und danke fürs Dabeisein.
Danke für die Einladung, das hat mir gepasst und ich bin der Obmann der Genossenschaft Haus Nolin in Salon.
Du bist ein sehr vielseitiger Mensch, Architekt und seit 2024 Mitglied im Landesdenkmalbeirat, Unterhaltungskünstler, ein maskerer Mensch und Mitinitiator des Berkeo-Umzuges in Salon, Vater von 4 Kindern und eben der Obmann der Genossenschaft Afra in Salon, die das Haus Nolding betreibt. Wie kriegst du all die Rollen unter einem Hut?
Ja, die Frage ist sicherlich berechtigt. Ein bisschen muss man Prioritäten setzen und schnell Entscheidungen treffen. Man kann nicht so lang umhermusen. Aber wenn man vor vielen Bühnen tanzen möchte und muss, dann glaube ich, muss man ein bisschen flott zwar, aber mit einer gewissen Ernsthaftigkeit Entscheidungen treffen. Ich möchte dazu unterstreichen, dass meine Kinder mich alle kennen. Sie sägen mich an, wir gehen viel zusammen in Urlaub und reisen um und schauen Sachen an. Und ich denke mal, ich bin schon da als Papi, aber das kommt oft noch raus, wenn einer ganz viele Sachen ich mache, dann schon zu Hause nicht. Und das sind alles so Sachen, die ich mache, die ich viel als Herzblut mache, weil ich Sachen sehe, die man kann anders machen oder vielleicht verbessern oder vielleicht halt meinen Beitrag auch leisten. Und dazu gehört zum Beispiel auch so eine Genossenschaftsarbeit, weil da ist, glaube ich, mehr Herzblut und das andere ist mein Beruf, wo ich nicht ein Geld auch verdienen muss, damit ich meine Familie und mich selber weiterbringe. Und dann brauchst du die Maske, weil ein bisschen, da muss man auch mal auf die fünfte Jahreszeit denken und dann mal total abschalten. Ja, wenn man noch so stark eingespannt ist, dann steigt man auch ganz gerne mal ein bisschen aus. Und ich glaube, es ist eine gute Kompensierung auch der verschiedensten Sachen, die ich betreibe und mache.
Und seit 2010 bist du Mitglied im Verwaltungsrat der Genossenschaft, seit 2017 Obmann. Warum oder wie bist du da dazu gekommen, die Führung der Genossenschaft zu übernehmen?
Bevor ich mal die Genossenschaft übernommen habe und dann der Obmann geworden bin, bin ich gefragt worden, ob ich Vertreter für die Jugend ein bisschen sein möchte. Und damals hat es den AFS-Obmann gegeben, der damals als Jugendvertreter drinnen war. So, und damals war ich halt ein bisschen jünger noch als jetzt. Und ich habe gesagt, das kann ich mir schon vorstellen. Gesagt hat er mir, da muss ich gleich mal sitzen, das ist eine gemütliche Sache. Na, habe ich da mal ja gesagt und dann bin ich hingegangen und dann habe ich gesehen, da müssen wir ja ganz viel aufräumen. Weil in den Jahren davor, man hat zwar auf der Genossenschaft auch gelebt, sagen wir, das Haus hat halt ihre Steuern gezahlt und alles, was dazugehört hat, aber man hat nicht geschaut, das Haus in die Zukunft zu bringen. Weil das Haus ist entstanden in den späten 70er Jahren als Jugendhaus Dr. Josef Nolin, um hauptsächlich Landschulwochen aus Österreich, aus Deutschland, den Urlaub dort zu machen, um einen Austausch mit Nordtirol und Südtirol. Das war eigentlich der ganze Sinn von dem Jugendhaus in Salurn als Genossenschaft verwaltet. Nachher haben sich die Zeiten geändert, haben sich die Prioritäten Österreichs geändert, die Prioritäten vom Referat Südtirol, die Prioritäten vom Landtag Tirol und von Salzburg, weil die haben alle bei uns allem ein bisschen was zu sagen gekommen und haben uns auch unterstützt. Und früher hat man da Schlafsäle gehabt mit Toiletten am Gang und Duschen am Gang, Mädchen, Junge, der Busfahrerzimmer, Lehrerzimmer. Und weil ich eingekommen bin, ist das Haus nicht mehr so in Gebrauch gewesen. Der Tourismus hat nicht so gut funktioniert, die Querfinanzierungen von Land sind stetig weniger geworden, die werden immer noch weniger, weil man das jetzt nicht mehr so finanziert wie in den schönen 70er Jahren. Und deshalb haben wir auch finanziell das zweite Standbein gebraucht. Als Jugendhaus und als Haus Nolin machen wir viele soziale Tätigkeiten, wie zum Beispiel Aufgabenhilfe für die Volksschüler deutscher und italienischer Muttersprache in Salurn, Mensa-Dienst, andere Essen. Und damit wir das alles über einen gewissen Preis abwickeln können, müssen wir natürlich auch ein bisschen vom Tourismus finanziert werden. Das war unsere Idee. Salurn ist nicht die touristische Hochburg wie Tirol, Schenner oder andere Dörfer, die wir kennen. Aber wir haben einen Durchreiseverkehr und Radlfahrer halten auf, machen einen Tag oder zwei Tage in Salurn. Und wenn die ja gutes Geld im Haus Nolin liegen lassen, können wir das in einer richtigen Art und Weise abwälzen und unsere Bevölkerung zugute führen. Ja. Und deshalb haben wir auch in den letzten Jahren einen Umbau gemacht. Also wir haben zurückgebaut wieder sozusagen, das historische denkmalgeschützte Haus. Wir haben es zurückgebaut, indem wir nach vorne gegangen sind. Also wir haben Doppelbettzimmer gemacht mit Bad im Zimmer. Wir haben alte Möbel wieder zurückgekauft, die früher von Odinhaus ausverkauft worden sind. Und die haben wir wieder zurückgetan, damit es eine Verbindung gibt auch zu der Familie, die in dem Haus einen Namen gegeben hat. Und das sind halt alles ein bisschen Sachen, die wollte ich halt alle ein bisschen beeinflussen und versuchen, dass es halt in die richtige Richtung geht.
Und wie ich bei der Führung im Haus damals gesehen haben, noch ein Umbau, dass das ja eigentlich wirklich gelungen ist.
Da müssen wir natürlich auch den Architekten Reifner Danke sagen. Er ist Österreicher, ja, er ist aus Niederösterreich und hat einen Neumarkter geheiratet, eine Architektin. Und wir sind da auch gut ausgekommen und haben gesagt, schau, das war jetzt ein Gebäude, das war interessant, du musst sensibel sein. Du musst du Sachen herausfinden, die es früher gegeben hat und die geben wir dem Haus wieder zurück. Auch wenn man sie in die 70er rausgeworfen hat und verbrennt hat hinten draußen. Ich habe ein bisschen Kontakt mit ein bisschen Altertumhändler und so, noch nicht ein paar Sachen organisiert. Ein bisschen haben wir in die Salon noch geschrieben und dann gesagt, wenn es Möbel habt von Dr. Josef Nadine, dass das als Leihgabe wieder ins geben, dass sie es ins Schenken, dass sie es ins Verkaufen, irgendwas, damit jeder, der da hinkommt, das kann jetzt ein Araber sein, das kann ein Deutschsprachiger sein, ein Italiener, ein Franzose, er soll die Geschichte durch Dr. Rosenodins mitkriegen, er soll aber auch Geld da lassen, damit wir können sozial arbeiten. Und natürlich, wenn man eine Genossenschaft leitet, als ob es sein eigenes Haus wäre, dann passt man natürlich viel mehr auf der Genossenschaft auf, auch bei einem Umbau. Und so leben wir das auch, oder so gehe ich das auch als Obmann an.
Was freut dich besonders, wenn du jetzt da an deine Jahre als Obmann zurückdenkst?
Also eines der ersten Akzente, seitdem ich Obmann gewesen bin, ist, wir haben also eine Vorstudie gemacht und dann gesagt, ist überhaupt eine Möglichkeit, gibt es eine Querfinanzierung vom Land, damit wir das unterbauen einmal, damit das Haus überhaupt eine Zukunft hat. Weil sonst hätte man es können zusperren. Wir haben das ein bisschen museal gestaltet, das ganze Haus, dass wenn einer auch nur als Radfahrergast da vorbeigeht, sieht er ein bisschen eine Ausstellung, er sieht den Dr. Josef Nadine, er kriegt ein bisschen von den K&K-Zeit mit, er kriegt ein bisschen damit, dass das ein viel Völkerstaat war und dass man da Ladinisch, Deutsch, Italienisch, dass das alles nicht so ein Problem gewesen ist. Und das ist wichtig, das sollen auch die Leute heutzutage wissen. Jetzt sind wir ab und diskutieren mit der Gemeinde, nachdem die Gemeinde sich ja da auch hart tut, für Touristen, also Touristen-Infobäume zu machen und so. Und wir haben schon ein Büro, was vormittag besetzt ist. Dann haben wir gedacht, wie können wir das zusammenlegen, das ist eine Synergie fürs Dorf. Der Mensch, der für uns drinnen ist, da kriegen wir jetzt ein bisschen Querfinanzierung, das ist noch nicht heraus, das ist schon mal eine Theorie, könnte dann zugleich auch touristische Infopoint sein. Wir gehen da nicht allein unsere Gäste ein, sondern gehen andere Gäste, die in den Salon einstolpern ein. Es kommen die Salon und Mamis, weil sie ihre, oder Papis, weil sie ihre Kinder abholen von der Nachmittagshilfe. Es kommen die Mamis und die Papis, weil sie die Kinder zum Mittagessen bringen oder sie gehen allein. Dann haben wir zusätzliche Jugendarbeit, wie der VKE, der bei uns natürlich ein- und ausgeht. Alle Jugendorganisationen müssen nichts zahlen, damit sie bei uns reinkommen. Das, wenn man wieder ein bisschen privater statt in einem öffentlichen Restaurant kam, in Waldinhaus in Obernstock, einen Datenschmaus organisieren zum Beispiel. So, wir haben schon eine Hochzeit auch gehabt drinnen, Geburtstagsfeiern, Kindergeburtstage, 50-jährige Geburtstage, also so Geschichten. Wir machen der Parkiersmaschka, macht da eben Suppensonntag in November in Waldinhaus drinnen. Es gibt mehrere verschiedenste Sachen. Die Schuhplattler kommen rein und dann halt trainieren bei uns einmal, bis sie nicht irgendwo einen Soll kriegen. Die Bauernjung macht ihre Vollversammlung. Der PD kommt bei Saluren, hat auch kein Vereinshaus. Und deshalb ist das Nadinehaus auch sehr stark gebraucht worden. Jetzt sind wir dabei, unser Vereinshaus zu bauen in Salon. Und das ist eine gewisse Serviceleistung wahrscheinlich, die wir bis jetzt ein bisschen dem Dorf zugutekommen und machen. Jetzt wird das übertragen ins neue Vereinshaus.
Dennoch, Herr, bei den ganzen Aktivitäten, was es jetzt da anbietet, allem die Ausrichtung Richtung Gemeinschaft, wo man auch den genossenschaftlichen Gedanken auslesen kann.
Sei es der Genossenschaftsgedanke, sei es der Gemeinschaftsgedanke, der ist vielleicht in einem Dorf wie Saluren heutzutage wichtiger denn je. Wir sind das erste Dorf Südtirols, wenn man vom Süden kommt, und sonst sind wir das letzte, wenn wir vom Norden kommen. Deswegen Saluren ist eigentlich ein wichtiger Ort. Und jetzt kommen wir in Saluren an und die Leute kommen da rein, dann muss man die gut empfangen. Wir sind aber ein Aushängeschild und sind drinnen in dem Nadinehaus, können wir schon ihnen einmal sagen, was es war, was es werden wird. Und wir haben heutzutage natürlich, nachdem wir ja an der Grenze irgendwie liegen, sehr viele italienische Mitbürger, sehr viele arabische oder ausländische Mitbürger, auch aus dem Bangladesch. Und die muss man alle mitnehmen irgendwie. Und die müssen alle verstehen, dass sie in Südtirol zu Hause sind. Das gehört zu Italien. Man spricht Südtiroler Deutsch, man spricht Italienisch, man spricht in gewissen Teilen Ladinisch. Sie reden daheim Arabisch, die anderen Französisch, die anderen reden Farsi, die anderen reden Kroatisch, der andere Bosnisch und der andere Griechisch und da die Türken. Und deswegen, wir sie kennen als Gesellschaft und als Gemeinschaft aufnehmen und sie weiterbringen, noch weiß der Mohammed, wie der Dragan, wie der Jakob und wie der Luigi, was der Josef Nolin war, was er getan hat, was da passiert ist ein bisschen. Und dass wir alle vielleicht auch aufpassen müssen. Und es ist toll, wenn wir viele Sprachen kennen, sie reden können und sie verstehen auch noch. Weil es öffnet meistens den Horizont. Und das müsste auch das Haus Nolin sein, weil es ein Kulturhaus ist. Und eine Kultur kann man nie nehmen, kann man nicht geben.
Funktioniert dann Genossenschaft in dem Kontext auch anders?
Eine Genossenschaft ist eine feine Geschichte, überhaupt, wenn man will irgendetwas erreichen im Leben für eine Gruppierung von Menschen. Die Leute sollen alle um einen Schritt weitergehen und nicht irgendeiner steckt sich einen Haufen Geld ein. Ich glaube, genau Genossenschaft ist genau für die Sachen. Auch viele Sachen, die beim Aussterben sein, können durch Genossenschaften ein bisschen neu, vielleicht ins neue Licht gerückt werden, aber als Genossenschaft wahrscheinlich.
Die Vereinten Nationen haben 2025 zum Internationalen Jahr der Genossenschaft erklärt, zum Motto: Genossenschaften schaffen eine bessere Welt. Teilst du die Ansicht?
Man kann als Genossenschaft auch ganz eine schlechte Welt machen, weil ich kenne andere Realitäten, wo Genossenschaften in Mittelitalien irgendwo haben sie halt auch gehaust ein paar Jahre lang und auf einmal ist das alles halt aufgekauft. Wenn man es aber mit Herz und Seele macht und mit der Moral, nachher ist eine Genossenschaft meiner Meinung nach eines der tollsten Möglichkeiten überhaupt, eine soziale Arbeit zu leisten, Leute auch mit ins Boot zu kriegen, die sich schon stallan viel härter denn in der modernen Ellenbogengesellschaftswelt ein bisschen. Ich merke sogar, dass Gemeinden, die ja alleweil viel kontrollierter und viel steifer in ihrer Art Handhabungen sein müssen, dass sie sagen, können wir nicht der Genossenschaft etwas übergeben und das kennst du nachher, es ist eine leichtere Handhabung. Weil die Gemeinde, wenn sie einen Staubsauger kaufen muss, bis das jetzt alles mit den Portalen und alles, sagen sie mir, aber die Gemeinde, eine gewisse Gemeinde denken schon, eine eigene Genossenschaft zu gründen. Der übergibt die Gemeinde, von der übergibt der Genossenschaft gewisse Sachen zu managen fürs Dorf. Da kann ein Vereinshaus dabei sein, da kann ein Hockeyplatz dabei sein, da kann ein Waldweg dabei sein, da kann mehrere Sachen. Aber die Genossenschaft übergibt die Arbeit. Nicht die Gemeinde. Also, ich glaube, in Zukunft wird es da noch Fenster aufgehen und noch Möglichkeit aufgehen. Noch kenne ich andere Genossenschaften wie die Kellerei Kurtatsch, die Mila, in Brixner Milchhof, in Sterzinger. Das sind natürlich andere Kunden, das sind andere Geschichten. Man natürlich, da wird der Verwaltungsrat bezahlt, das ist bei uns nicht der Fall zum Beispiel. Da werden die Mitglieder ausgezahlt, da gibt es noch Mitglieder, die liefern ein Produkt und das aus dem Produkt wird etwas draus gemacht und dann wird das Produkt wieder verkauft. Das ist eine andere Art von Genossenschaft, die natürlich auch toll ist eigentlich, dass so viele Kleine zusammen noch so stark sein können und tolle Weine produzieren können, die jeder Einzelne wahrscheinlich nicht gemacht hat. Deswegen einerseits schon, aber sozialtechnisch einzugreifen, finde ich halt, seit man es kennengelernt am meisten, ja, finde ich es eigentlich eine tolle Geschichte.
Das heißt, aus deiner Sicht ist es auch eine persönliche Bereicherung, jetzt da aktiv für die Gemeinschaft investieren zu können?
Ja, für mich ist das, also sei es, wenn ich viele Sachen dazu erklärt, die ich jetzt für meinen Beruf und für andere Sachen allen brauchen kann. Natürlich schnauft man noch wieder und sagt, schon wieder Verwaltung, hat Sitzung heute auf Nacht. Aber nein. Und was man jetzt in den letzten 5 Jahren aufführt, da machen wir schon. Ja, weil ich manieren da einen Überbrückungskredit unterschreiben müssen, nicht einmal für mich selber unterschrieben hätte. Ja. Aber ich habe daran geglaubt und ich habe meinen Verwaltungsrat angeschaut. Ja. Ich habe sie alle angeschaut und gesehen und gesagt, ich unterschreibe das jetzt. Ja. Ich mache das fürs Dorf, ich mache das für uns, ich mache das für alle. Wenn es mir eine reißt, dann können es meine Hütten und mir, meine Kinder und können alles mitnehmen. Ja, weil ich habe erst einen größeren Überbrückungskredit unterschrieben. Sie haben mir auch das Vertrauen gegeben und alle wollten sie dann gerade in die gleiche Richtung ziehen. Und wenn man das gespürt, menschlich eben und nicht, weil wir einen Vertrag gemacht haben und etwas unterschrieben haben und der Notar hat es beglaubigt. Menschlich in die Hand geschaut, die Hand gegeben und gesagt, machen wir das, ziehen wir das durch. Ja, das machen wir. Und dann haben wir es getan.
Mit so. Erfolg.
Ja. Und dementsprechend müssen wir jetzt auch schauen, die Jugendarbeit aufzubauen. Das ist jetzt das nächste Steckenpferd, mit dem wir jetzt mit der Jugendarbeit in Südtirol reden. Und nachher gibt es auch noch einen Gruppo Giovanni. Und das ist auch so eine Geschichte, was man halt auch stinkt ein bisschen, weil nachher gibt's den deutschen Jugendtreff und den italienischen Jugendtreff. Und man muss sich der Araber entscheiden, ob er beim italienischen oder beim deutschen Jugendtreff geht. Und das ist ganz banal zu sagen. Und einer kann dann einen Jugendtreff machen, wo die Sprachen alle respektvoll gemanagt werden. Nachher habe ich ja schon gefragt, können wir das zusammen machen? Nein, weil natürlich, es gibt das Deutsche Kulturinstitut und das Italienische Kulturinstitut und das Ladinische. Und wenn das Italienische Kulturinstitut da Geld geben hat, dann gibt das Deutsche keines. Und wenn das Deutsche keines, dann sage ich, ja, aber wenn wir gemischt sein, dann werden wir mal von beiden kriegen. Nein, das geht zurzeit noch nicht in Südtirol, weil aus Ängsten, aus Traditionen, aus vielen verschiedenen Gründen. Und deswegen, das muss man haben, das haben wir jetzt dabei, ein bisschen ins zu treffen. Und ich sage halt auch ein bisschen meinen Senf dazu. Und ob es jetzt geht, weiß ich nicht, jetzt versuchen. Aber ich glaube, eine Jugend muss finanziert werden. Ist jetzt wurscht, was sie redet. Sie braucht Geld. Und wenn sie allein lieber Billard spielen, da unten, als was sie irgendwo manantlungen auf die Straßen und nicht wissen genau, was sie tut, die Jugend.
Und was war dein Herzenswunsch in der Hinsicht?
Mein Herzenswunsch für Saluren war es und auch für Südtirol, dass alle ein paar Sprachen lernen. Und nicht jedes Mal dran ist der Kascha oder dran ist der Was? Nicht verstanden. Jetzt lernt ein paar Sprachen und seid nicht so monodirektional. Das ist einmal ein großer, großer Wunsch, den ich hätte. Und keiner verliert seine Kultur, weil er das andere gelernt hat. Er muss auch jeder mal lernen.
So besonders. Okay, du hast du bist in Bozen geboren, dann Schule in Saluren, aber schon mit der Universität hat es dich nach Venedig und nach Wien verschlagen, ja. Und deine Diplomarbeit hast du im Libanon geschrieben. Wie ist denn das gekommen?
Ich wollte eigentlich das Reinhardt-Seminar machen in Wien und das ist eine Schauspielschule. Und mein Vater hat gemeint, mach etwas, wo du Geld verdienst. Und dann habe ich gedacht, vielleicht Architektur, das kann ganz interessant sein. Und dann habe ich mir Venedig angeschaut und Florenz als Uni. Und so schauen und sagen, das ist Venedig, wie bergisch das Venedig halt mit dem Boden. Mir hat ja mehr die Stadt ein bisschen gereizt, als jetzt die Uni oder die andere. Ich habe gesagt, das werden alles Uni sein. Ja. Ich bin halt da hingekommen und das Venedig war natürlich super toll, sei es, weil ich eine neue Sprache gelernt habe. Ich habe schon Italienisch gekannt, aber nicht venezianisches Dialekt. Und das hätte ich wirklich fast wie eine andere Sprache. Und ich habe einmal ein bisschen gelernt. Dann habe ich die Liebe zu Ex-Jugoslawien kennengelernt, nachdem das Venedig da in der Nähe war und ein paar Kroaten und ein paar Serben oben in Venedig gestuckt. Dann sind wir mit denen da weggefahren. Und dann sind sie halt, das war damals 2002, 2004 und so, ist das Ex-Jugoslawien alles ganz gemütlich geworden. Das ist jetzt nicht wie jetzt, weil am Mar alles super ausgebaut und so. Und das war auch ganz super, nicht davor und kulturell einmal. Und das sind ja alles ex-österreich-ungarische Staaten. Und dann habe ich Wörter gehört, die ich gekannt habe, die wir auch brauchen, das Jahr drin gebracht haben. Ich habe mal so Geschichte, kulturell, habe ich das einmal alles aufgesaugt. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt kann ich auch nicht alles auf Italienisch machen, ich muss jetzt etwas wechseln. Und dann habe ich gewechselt und bin nach Wien auch. Wien hat die technische Bau, also die Bautechnik und eine gewisse andere Sachen waren natürlich wunderschön und technisch toll in Wien. Und natürlich ist die Kunstgeschichte und das andere in Italien ganz toll gewesen, ja, was sie zusammen mitgebracht haben. Und dann sind wir mit einem Professor nach Damaskus, nach Syrien gefahren, um dort die Urbanistik zu analysieren von Damaskus. Nachdem sie keine haben, macht es die Bevölkerung und die Gesellschaft allein. Und das entsteht ein Viertel, wo auf einmal kleine grüne Beete entstehen, Straßen entstehen, Schlafzimmerfenster machen nicht gegenüber von anderen Schlafzimmerfenstern. Automatisch entstehen da Regeln, die man ja nicht aufschreibt, aber die leider Mensch so allgemein aufbaut. Und die haben wir analysieren und ausschreiben. Ja. Und dann haben wir auch Grundrisse gezeichnet von verschiedenen Städten und was da Gleichheit oder nicht da, mit Regelungen entstanden, ohne Regelungen. Und dann sieht man Gleichheiten, die ohne Regel auch so entstehen. Ja. Da versteht man, wie stark die Regeln sind. Es war ganz interessant, die Art und Weise, wie wir das analysiert haben. Und dann hat mir das so gut gefallen, auch die arabische Welt und die Syrer und wie nett die eigentlich waren und die Gastfreundschaft und kein Bein und trinkt seinen Tee und das hat mir wirklich, und das ist das alte Osmanische Reich und das muss man alles ein bisschen verstehen, wie das halt früher war und wieso gibt's denn Libanon und wie gibt's halt die Grenzen Syriens und wer hat denn das gemacht und die ganze Geschichte ein bisschen. Und ich so, gut, nachher mache ich meine Diplomarbeit in Beirut, ja, im Libanon und dort hat's ein Kino gegeben, das ist Beirut heißt auch das Paris des Ostens, weil man dort alle möglichen Sachen machen kann, die man schon in der restlichen arabischen Welt eher limitiert ist. Also man hat einen Alkohol gekriegt in Libanon, man kann eine Modeschau von Dessous machen und viele andere Sachen. Das hat nicht funktioniert in Riyadh, in Saudi-Arabien zum Beispiel. Und das hat mir alles ein bisschen getaugt und dann bin ich ein paar Mal umgeflogen, habe mir das anschauen. Mein Vater hat natürlich gesagt, kannst du nicht einen geschlossenen Hof planen auf Goofy Down oben? Da sag ich, nein, ich muss nach Beirut. Und das hat mir natürlich auch ein bisschen alles geöffnet, und hat mir auch zu verstehen gegeben, dass es wirklich, es ist alles relativ und alles ganz, das hängt allem davon ab, wie du dich an die Sache heran, oder wie du dich näherst an die Sache, was ist der Grund, wieso musst du das machen, was soll rauskommen, Aktion, Reaktion, viele, viele Sachen. Und da bin ich eigentlich ganz froh gewesen, dass ich die Entscheidung so getroffen habe. Ich tat ganz gerne eine slawische Sprache noch reden, weil dann ist man auch ein toller Europäer. Eine germanische Sprache, eine lateinische Sprache und eine slawische. Das hat die Augen gern gemacht.
Und verfolgst du die politischen Geschehen in Beirut oder Libanon noch?
Ja, seitdem ich dort war, ein bisschen Syrien stark und Libanon stark, Ex-Jugoslawien auch stark, das und auch Rumänien, auch die lateinische Enklave wie Rumänien ist auch. Dann haben wir Reise gemacht vor der Hochzeit, sind wir eineinhalb Monate durch Rumänien gefahren, ich und meine Frau. Und da sind noch Architekturen und halt durch den Kommunismus und durch die Nicht-Moderne sind noch heißer stehen geblieben, die 200 Jahre alt sind. Und die Eindeckung ist auch noch 200 Jahre alt. Das ist bei uns noch einmal schnell einmal ausgetauscht worden. Herzzerreißend Sachen, die man halt findet, wenn man halt ein Gefühl für das hat und das einem gefällt.
Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften. Dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol. Heute mit Irene Schlechtleitner.
Auf der Homepage von Berkeo ist zu lesen, dass die Wiedergeburt des Salurner Faschings 2009 passiert ist. Und du warst da von Anfang an dabei.
Wir haben Folgendes gemacht. Die Traminer sind die einzigen, die durchgehalten haben und ihren Egetmann-Umzug durch die ganzen Jahrhunderte, seit dem 16. Jahrhundert bis heute, immer gemacht haben. Der letzte Salurner Egetmann-Umzug ist 1908 aufgeführt worden mit seinem originalen Salurner Egetmann-Protokoll. Nach 1908 haben wir leider nie wieder einen Egetmann gemacht. Und dann haben wir gesagt, 2009, wir möchten gern wieder eine historische Maschke in Salon machen. Wir werden nicht wieder einen Egetmann machen, weil der Egetmann am Sissach jetzt gekalt. Wir werden aber einen Unterland der Tradition machen, wo es die Leibärzte gibt oder die schwarzen Herden, wie sie schon heißen, bei uns heißen sie noch Leibärzte. Die Hauptfigur ist der Zwerg Berkeo vom Heidelberger Schloss. Vom Wuchse klein und winzig, vom Durste riesengroß. Der ist als Fastnachtsfigur auch perfekt und den haben wir ausgetauscht statt den Egetmann. Sie haben mit Ramin uns bei der Hand genommen, haben uns geholfen, haben uns gesagt, schau, Versicherung macht es das macht es so, das macht es anders, das ist falsch, das ist richtig, Madonna, was tust du? Und wir haben noch ein Rindsrück durchgezogen. Und seitdem wir als Parkeos Maschka angefangen haben wieder, haben sich viele andere Maschka-Gruppierungen im ganzen Unterland wiedergefunden. Auer hat wieder angefangen, macht jetzt einen historischen Umzug mit dem Elefanten, der durch Auer geht. Alle mit einem geschichtlichen Bewusstsein. Die zur Maschka, ein wunderschöner historischer Umzug, wo sie ihre Partnergemeinde aus Nordtirol mit einladen, die Traminer sowieso und so, die Schnappviecher von den Neumarkner, die auch große Dinge ist, die Lagerschnappviecher, die Margreider, das hat sich alles viel, viel mehr entfaltet, seitdem wir da herunten auch angefangen. Deswegen haben wir sie alle ein bisschen auch inspiriert.
Und wie seid ihr zu dem Clemens Bankert gekommen?
Der Clemens Bankert ist 1702 in Salurn geboren und ist dann als Bankert, das hat man früher so gesagt, ein uneheliches Kind, was ein bisschen sogar kinkt hat und nicht ganz in Ordnung war, ist verstoßen worden von seiner Familie. Und dann ist er nach Innsbruck rausgekommen und unter den Lauben ist er gesessen, der Clemens Bankert damals, und war Knopfmacher. Dann ist der Fürst von Heidelberg, Karl Philipp von der Pfalz, vorbeikommen in Innsbruck, sieht den Clemens Bankert und sagt, du bist mal lustiger. Du kannst ja bei mir auf den Hof rauskommen nach Heidelberg und kannst dort mein Hofnarr werden. Dann nimmt er den mit raus und der ist natürlich trinkfest gewesen, der Clemens, weil er natürlich aus dem Südtiroler Unterland kommt. Und man sagt, die Legende sagt, er hat bis zu 10 Liter Wein am Tag getrunken. Dann hat ihm einmal ein Arzt gesagt, trink ein Wasser. Dann hat er das Glas Wasser getrunken und ist gestorben. Das ist ja mal schon eine super Idee als Fastnachtin. Was hat denn er mit dem Kurfürst getan, der Clemens Bankert? Er hat Kurfürst auch gern getrunken. In Heidelberg gibt es das größte Holzfass der Welt, was 180.000 Liter Wein fasst, hat allem verloren, das Fassel. Er ist nie dicht gewesen, ja. Der Wein ist auch nicht ganz gut. Ist ein Trollinger, also eine Abart von Fernatsch, was sie da draußen gemacht haben. Und er hat den Kurfürst unter den Tisch gesoffen. Und jedes Mal, wenn man den Clemens Bankert gefragt hat, trinkst du noch ein Gläschen Wein? Dann hat er im richtig unterlandlerischen Dialekt zurückgesagt, Perkeno? Warum nicht? Und aus dem Perkeno haben die Deutschen den Übernamen Berkeo dann zusammengefasst. Und deswegen heißt der Zwerg jetzt Berkeo. Und da gibt es noch Studentenlieder, die normalerweise zwischen 1850 und 1900, hat es die ganzen Studentenburschenschaften gegeben, und dann hat man den Berkeo wieder rausgegroben als trinkenden Narren, der am Abend, am Freitag, wenn die Studentenverbindungen gesoffen haben untereinander, hat der halt auch ein bisschen eine Bühne gekriegt. Und den haben wir als Figur hergenommen. Also wir haben nichts erfinden müssen. Wir haben leider die Faden gezogen und die richtigen Geschichtsteile zusammengesetzt und haben noch versucht, ein paar typische Wagen noch, die was mit dem Territorium und mit Salur, mit Buchholz, mit Friel, mit Margreit, mit dem Unterland, mit dem, da habe ich schon gesagt, wunderschönen Unterland zu dienen hat.
Okay, super, wow. Wenn du heute auf dich schaust, hast du dich zu dem entwickelt, der du allem sein wolltest?
Ich muss ein bisschen schmunzeln, nachdem das ein bisschen Audio ist und nicht Video. Nachher muss ich sagen, dass ich schmunzel. Weil ja, natürlich, also meine Tante hat immer gesagt, jeder Mensch ist seines Glückes Schmied. Und dann kann man sich schon das Leben ein bisschen herrichten, wie man auch gerne leben hat. Natürlich, jeder macht das ein bisschen so, wie er das gelernt hat und wie er gewöhnt gewesen ist. Aber auch die Arbeit in der Architektur, ich tue noch schon so lange um, bis ich noch irgendetwas kriege, was mich eher reizt. Ein bisschen, ja, jetzt, ich habe die Möglichkeit und das Glück, dass ich mir ein paar Sachen ausmachen kann. Aber ein bisschen, wenn ich jetzt zurückschaue und sehe alles die verschiedenen Sachen, was ich gemacht habe, ich habe nie gewusst, dass ich der Obmann von Oldinhaus werden werde. Ja, und die haben nicht auf den hingearbeitet. Aber als ich mich noch gefragt habe und nachher nicht mehr, ist ein bisschen schnell entscheiden, ob ich da schnell bei den Entscheidungen sage, jetzt mache ich das mal 5 Jahre, schauen wir mal, sonst gehe ich wieder nach 5 Jahren. Aber wenn ich kann etwas zum Positiven beeinflussen und etwas verändern kann, das hat mir allem schon getaugt. Da fällt mir noch ein Spruch ein, den meine Oma aus Greden mir allem gesagt hat. Und ich glaube, das ist jetzt nicht leicht für die Genossenschaft. Ich glaube, in der modernen Welt, wo wir leben und wo wir ins allem konfrontiert sind alle Tage mit ganz vielen Sachen und wir müssen auch alle Antwort geben und wir meinen, wir müssen dann so streng sein mit uns selber und mit allen. Da passt das kleine Gedicht dazu und das würde ich jetzt gerne sagen.
Gerne. Wir sind schon alle ganz gespannt, auch die Hörerinnen und Hörer.
Es lebte einst in Afrika ein weißer Marabu. Der drückte beinahe immerfort das eine Auge zu. Und wenn ihm das verleidet war, was tat der Marabu? Er macht das eine Auge auf und drückt das andere Auge zu. Er war ein großer Philosoph, der weiße Marabu. Denn wer zufrieden leben will, drückt stets ein Auge zu.
Ja, ich würde sagen, das kann man als Schlusswort stehen lassen. Ja, vielen Dank, Franz Costa.
Danke allen auch von meiner Seite aus. Einen schönen Tag und schönes Leben allen.
Vielen Dank auch an allen Hörerinnen und Hörern, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie gespannt auf die neuen Folgen von Nah dran gehen, alle 2 Wochen auf den gängigen Podcast-Plattformen und auf der Homepage des Raiffeisenverbandes Südtirol. Auf Wiederhören. Und selbstverständlich freuen wir uns auch über eure Kommentare und Anregungen zur Podcast-Reihe Nah dran gehen.
Nah dran gehen in die spannende Welt der Genossenschaften. Dem Podcast des Raiffeisenverbandes Südtirol.